Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch. Heute wieder in der Radio Siegen Edition, unserem kleinen Radio-Spin-Off. Heute im März 2026, zweite Radiofolge für dieses Jahr. Ich bin Fabian und wie immer stehe ich nicht alleine hier in diesem wunderschönen Studio in Radio Siegen, sondern der bezaubernde, wunderbare, beste Podcast-Partner der Welt, mir hier seinen schönen Schnurrbart präsentierend. Daniel ist auch anwesend und am Start, so.
Hallo Fabian, nach dieser wunderschönen Anmoderation kann ich nichts weiter sagen. Ich möchte einfach jetzt die nächsten 50 Minuten schweigen und das so stehen lassen.
Ja, wenn du 50 Minuten schweigst, dann wird das eine sehr, sehr einseitige Folge hier. Ich habe schon gehofft, dass du ein bisschen was beiträgst. Denn ja, wie das so ist, habe ich einen Fall mitgebracht, der ja durchaus uns ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zum Spekulieren anregen kann.
Ja, dann mache ich natürlich eine Ausnahme und spekuliere mit. Ich möchte nicht, dass es hier so eine monotone Nummer wird und sage auch von mir, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Blutrausch Podcast.
Ja, ich habe ja einen Fall mitgebracht aus Eschweiler, also Richtung Aachen, Großraum Aachen. Ein Fall, der mich auch aus beruflicher Sicht irgendwie sehr, wie soll ich sagen, ja, beschäftigt hat. Denn das Opfer im heutigen Fall ist jemand, der auch in dem Wohnhaus leben könnte, in dem ich arbeite. Mhm. Für die Leute, die jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Ich arbeite in einem Wohnhaus für Menschen mit geistigen Behinderungen. Ja. Und die Person, um die es heute geht, die fällt in diese Kategorie, leicht geistig behindert zumindest. Ein junger Mann, der eine ja relativ ausgeprägte Lernschwäche hat. Also so, dass er durchaus ja so auf Sonderschulniveau unterwegs ist. Also leicht geistig behindert auf jeden Fall. Das ist aber nicht der Grund für den Mord an ihm. Also es ist kein Hass auf eben diese Menschengruppe, sondern wir erleben hier ein Zusammenspiel von mangelnder Medienkompetenz, Selbstjustiz und, wie soll ich sagen, großen Verwechslungen.
Das klingt nach einer ganz brisanten teuflischen Mischung, die wahrscheinlich auch so ein bisschen Zeitgeist aktuell ist.
Ja, durchaus. Ja, Christian, der junge Mann, über den wir heute sprechen, der ist 29, wie gesagt, leicht geistig behindert, hat aber trotzdem seinen Schulabschluss erlangt.
Förderschulabschluss.
Ja. Und arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, da speziell so im holzbearbeitenden Bereich, also durchaus schon auch eine etwas bessere Tätigkeit in diesem Rahmen. Also es gibt da ja auch mehr oder weniger anspruchsvolle Tätigkeiten.
So. Ja, auf alle Fälle. Ja.
Sein Betätigungsfeld ist eher anspruchsvoll. Er ist aber an sich auch ein eher scheuer Mensch.
Ja.
Und wie eben jeder Mensch auch, sehnt er sich natürlich auch nach Liebe und Partnerschaft. Er hatte eine Freundin vor einiger Zeit.
Ja.
Auch aus diesem, aus dem Werkstattumfeld, in dem er sich bewegt hat. Die Beziehung hat aber vor 2,5 Jahren geendet. Seitdem ist er Single und sehnt sich eben sehr nach einer erneuten Beziehung. Weiß aber nicht so richtig, wie er das angehen soll. Also er ist sehr, sehr schüchtern. Er würde jetzt niemals im Alltag jemanden ansprechen. Hat da vielleicht auch schon die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht, so mit Abfuhren, eben auch aufgrund dessen, dass er dann vielleicht nicht so, weiß ich nicht, nicht die Erscheinung geboten hat, die dann für Frauen irgendwie attraktiv war, oder vielleicht auch nicht so, nicht gewitzt kommunizieren konnte oder so. Also er hatte da eher schlechte Erfahrungen, war da eher scheu im direkten Umgang, sagen wir es mal so.
Ja, okay. Mhm.
Und das ist ja auch ein vollkommen normales Ding. Ne? Ich meine, ich kenne super viele Menschen, die schüchtern sind, die sich nicht trauen würden, jetzt so in Alltagssituationen irgendwie Frauen anzusprechen und die ja dann sich sehr, sehr schwer tun, eben ins Gespräch zu kommen und eben so Partnerschaften anzubahnen.
Klar, das ist ja voll normal, die Sache, finde ich. Also es gibt einfach solche und solche Typen. Und bei ihm kommt ja nochmal, ich sage mal, erschwerend hinzu, dass er eben diesen, diese leichte geistige Behinderung hat, eben auch dieses Berufsbild dementsprechend auch in Anführungsstrichen nur hat, was ja vielleicht auch sein Beuteschema gewissermaßen eingrenzt, weil er es selbst so sieht, will ich mal sagen. Ne? Das soll ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass er, nur weil er so war oder ist, wie er ist, nicht jemand anderen, sag ich mal, ohne irgendwie geistige Behinderung oder sowas haben kann, sondern viel eher könnte ich mir vorstellen, und das ist jetzt sozusagen mein Punkt, dass man halt dann auch vielleicht, sag ich mal, es nochmal schwieriger hat, weil man nicht weiß, so bei wem man es überall versuchen könnte. So.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und gerade auch, ja, Menschen mit Behinderung, die ja dann vielleicht auch öfter mal von Leuten, die eben ja keine Behinderung haben, vielleicht eher auch schon mal ablehnendes Verhalten erlebt haben, da sind die ja umso verunsicherter und fragen sich umso mehr, mit wem sie in Kontakt treten können.
Also genau.
Es gibt ja, keine Ahnung, viele sind es dann aus so Kindergarten-Schulkontext gewöhnt, dass man sich über sie lustig macht oder dass sie ausgegrenzt werden, und natürlich fällt denen dann die Kontaktaufnahme außerhalb ihrer geschützten Räumlichkeiten umso schwerer. Und es gibt aber auch welche, also ich habe im Berufsalltag auch welche, die sind super, super kommunikativ, weil die eben gute Erfahrungen gemacht haben.
Ja, okay.
Also das kann man nicht verallgemeinern. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm gewesen ist, aber er ist eben sehr scheu.
Ja, okay, dann ist ja gut. Also wie gesagt, mein Gefühl wäre gewesen, aber es ist wahrscheinlich auch irgendwie ein blödes Vorurteil, was gar nicht bös gemeint ist, dass sie halt irgendwie auch so, sagen wir mal, ein eingeschränktes Selbstbild haben, aufgrund vielleicht einer negativen Erfahrung hinsichtlich der eigenen Selbstwirksamkeit.
Ja, ich habe es auch schon erlebt im beruflichen Kontext, dass jemand sehr offensiv auf Partnersuche war, dann auch in Cafés auf Menschen zugegangen ist und dann letzten Endes von der Polizei zurückgebracht wurde, weil die sich nicht vorstellen konnten, dass diese Person sich wirklich, wirklich ohne Betreuer frei bewegen durfte. Und dann, wenn dann denen gesagt hat, ja, natürlich, die können natürlich sich frei bewegen, die können über ihren Alltag entscheiden, wie sie wollen, und die Polizisten dann so nach, wirklich, ist das wirklich so? Ja.
Es hat was Komisches, ne, aber irgendwie gleichzeitig ist es auch ganz schön traurig, ne? Ja. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwer jetzt zu lachen, aber so, sagen wir mal, ja, wäre es eine Komödie, wäre das, glaube ich, sehr lustig, ja.
Was ich halt sagen muss, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich fühle da, wie gesagt, auch aus beruflicher Hinsicht so ein bisschen mit Christian, weil es beispielsweise auch für Menschen mit Behinderung sehr, sehr wenige Angebote gibt, so jetzt in so partnerschaftsvermittlungstechnisch. Ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich hatte vor einiger Zeit, war ich damit konfrontiert beruflich, dass ein Klient auch den Wunsch geäußert hat, eine Partnerin haben zu wollen, und das aber nicht aus dem Werkstatt- oder Wohnhauskontext haben wollte, sondern gerne jemanden, der so ein bisschen außerhalb seines Wirkungskreises lebt. Und es war unheimlich schwer. Ich bin dann tatsächlich auf so ein Speed-Dating für Menschen mit Behinderungen, was von der Diakonie organisiert worden ist, gestoßen. Aber das war eins von sehr, sehr wenigen Angeboten. Es gibt irgendwelche Dating-Plattformen, die aber natürlich mit kostenpflichtige Abo-Funktionen dann irgendwie einhergehen, wo du auch nicht weißt, ob das alles so real ist, was da passiert. Ne?
Ja.
Und so im richtigen Leben so partnerschaftliche Anbahnung ist sehr, sehr schwer. Es gibt für Leute, die jetzt rein körperliche Bedürfnisse haben, gibt es die Möglichkeit von sogenannten Sexualbegleitern.
Okay.
Das ist allerdings auch super, super wenig. Also
Prostitution.
Ja, das streng genommen ja, aber diese Menschen würden sich natürlich eher als Menschen verstehen, die bedürftigen Menschen einfach Nähe spenden. Also die würden jetzt nicht unbedingt sich als Prostituierte bezeichnen, denke ich.
Ja.
Aber es ist unterm Strich das Gleiche, und es kann wirklich von Austausch von Zärtlichkeiten halt wirklich auch bis zur Sexualität gehen. Das sind aber auch nur sehr, sehr wenige Menschen in Deutschland, die das anbieten, und das sind primär auch weibliche Sexualbegleiterinnen. Also wenn du jetzt einen männlichen Klienten hast, dann ist die Chance höher, was zu finden. Männliche Sexualbegleiter gibt es so gut wie gar nicht. Also wenn du jetzt eine Klientin mit Bedürfnissen hast, dann wird es wahnsinnig schwer, was zu finden.
Schwieriges Thema. Ui.
Ja, und das ist natürlich dann auch mal so eine Frage, dann, wie du schon sagst, ne, dann ist es eine Frage der Kostenübernahme. Das muss in der Regel dann aus dem individuellen Einkommen desjenigen bezahlt werden. Die haben oft auch nicht viel Geld. So, das ist dann auch wieder so eine Sache, ne?
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. So eine sexuelle Begleitung muss natürlich auch privat bezahlt werden, ja. Das ist ja nichts, was die
natürlich,
Kasse macht.
Nein, das ist natürlich keine, also der Landschaftsverband in dem Sinne übernimmt das dann natürlich nicht. Genau, und dann sind natürlich die Einkommensverhältnisse auch unterschiedlich. Das hängt dann immer davon ab, wie anspruchsvoll ist die Tätigkeit in der Werkstatt. Da kann das monatliche Einkommen so ein bisschen differieren. Dann hast du natürlich eventuell von zu Hause aus mehr oder weniger Möglichkeiten, ne? Und wenn du jetzt aber wirklich nur auf dein Einkommen angewiesen bist und hast von zu Hause aus keinen Rücken, dann ist es halt auch wieder fast unmöglich, dir sowas zu leisten.
Ja, das glaube ich.
Also sehr, sehr schwer eben für Menschen mit bestimmten Einschränkungen, diese Grundbedürfnisse einfach nach Nähe oder eben halt auch einfach nur nach Sexualität umzusetzen. Ne? Das ist tatsächlich schwierig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Schlimm. Ist auch eine gewisse Gefangenschaft, ne? Also eine körperliche Gefangenschaft.
Ja, und auch eine, die wie soll ich sagen, schwer akzeptabel ist, ne, weil das einfach, wie schon gesagt, Grundbedürfnisse sind, die ja jeder von uns hat, ne?
Ja.
Und wie willst du dann jemandem vermitteln, dass er das einfach nicht bekommen kann, so oder sie, ne?
Mhm.
Dann hast du natürlich auch oft noch sowieso dann auch die Probleme, dass das ja dann auch kognitiv schwer zu erfassen ist, dann
also, und hattest du schon solche Gespräche im Job?
Ja.
Okay, du musst ja jetzt auf, du hast ja auch wahrscheinlich so ein Vertrauensding und
ich habe auch eine Verschwiegenheitserklärung.
Du musst ja keine Einzelheiten hier raushauen, aber du hast solche Gespräche also schon geführt, ja?
Häufig. Also ich habe, lass mich mal überschlagen, 4-5 Mal Gespräche geführt mit Klientinnen und Klienten, die mit konkreten Partnerwünschen oder mit großer Unzufriedenheit auf mich zugekommen sind, eben deswegen.
Mhm.
Und wie gesagt, hat mich dann dazu geführt, dass ich Möglichkeiten abgeklopft habe, die man halt gehen kann.
Mhm. Und was ja schon auch wahrscheinlich etwas mehr ist, als was man machen müsste in deinem Job, oder?
Also ich verstehe das als Teil meines Jobs. Also
Okay. Diese
so meine Auffassung meines Berufes ist eben, dass die Menschen selbstbestimmt leben sollen, soweit es ihnen möglich ist. Ein menschenwürdiges Leben führen, soweit es möglich ist. Und sie sollen halt natürlich auch Liebe und Rückhalt spüren. Ne?
Ja, klar.
Und die sollen nicht nur satt und sauber sein, sondern eben auch emotional gut verwahrt. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, da irgendwie positiv Einfluss zu nehmen, dann versuche ich das. Es hat nicht geklappt, muss ich sagen. Also meine Bemühungen waren umsonst.
Aber du hast es versucht und das ist auch löblich. Also das ist wirklich cool. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es da wirklich einen Bedarf gibt. Also dass es weitaus mehr Menschen gibt als diejenigen, die auf diesen Plattformen irgendwie sich registriert haben, die dann irgendwie auch so Bedürfnisse haben, ist ja irgendwie ganz logisch, ne? Und ich kann es halt auch total verstehen, weil es gibt halt auch diese Geschichte von älteren Leuten, die irgendwie gar keine sozialen Kontakte mehr haben, wo die Familie nicht mehr da ist oder weit weggezogen ist, die einfach mal eine Umarmung brauchen. Die wollen einfach mal berührt werden und nicht irgendwie sexuell, sondern die brauchen einfach mal kurz Körperwärme.
Ja. Das ist im Endeffekt das Gleiche in Grün, ne?
Mhm.
Man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt dann da natürlich auch wieder ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungshorizonte. Da gibt es dann auch Leute, die aufgrund ihrer Einschränkung dann auch in der Familie vielleicht sehr wenig Liebe erfahren haben, weil man das dann weggeschoben hat. Ne?
Ja.
Da habe ich ein ganz konkretes Beispiel im Kopf, was ich mal kennengelernt habe, was mir sehr, sehr im Kopf geblieben ist und wo ich heute noch immer so Gänsehaut bekomme, wenn ich dran denke. Dann hast du natürlich Leute, die aus unfassbar liebevollen Familien kommen. Auch da habe ich viele, viele tolle Beispiele im Kopf. Ne? Also so dieses Maß an Wärme und Rückhalt, was die im Laufe ihres Lebens kennenlernen, ist halt wie bei uns Menschen ohne Behinderung halt auch einfach sehr, 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 sehr breit gefächert. Ne?
Naja, klar. Naja, zurück zu Christian, ne?
Zurück zu Christian, genau. Der ist sich dieser, wie soll ich sagen, dieser Einschränkung, dass er eben nicht besonders eloquent auf Leute zugehen kann, durchaus bewusst. Und der umschifft das auf eine Art und Weise, wie das heutzutage sicherlich viele Leute tun in der Partnersuche. Der schreibt einfach random Frauen auf Facebook an. Also jetzt nicht unbedingt Frauen, mit denen er befreundet ist, sondern einfach Frauen, die ihm angezeigt oder vorgeschlagen werden, die schreibt er einfach frei und mutig an. Allerdings auch ohne große Erfolge, denn aufgrund seiner Einschränkung hat er eben auch eine Lese-Rechtschreibschwäche. Also er schreibt sehr, sehr schlecht.
Ja.
Und erntet dann da halt auch nur Abfuhren.
Ja, man darf ja nicht vergessen, Intelligenz ist ja auch so ein Ausdruck der Attraktivität. Für viele Menschen ist es einfach auch entscheidend. Ne? Also es kann durchaus auch mal sein, dass man mit einer Intelligenz besticht sozusagen, obwohl man vielleicht nicht ein Adonis ist. Und wenn du halt Leute anschreibst und dann quasi schon durchfällst, weil deine Anschreibeart schon so fehlerhaft ist, dann ist es natürlich ein Problem.
Also ich sehe das tatsächlich komplett so. Ich habe vor 1000 Jahren mal irgendwie so auch Dating-Apps genutzt.
Mhm.
Und wenn dann da jemand dich angeschrieben hat oder dir zurückgeschrieben hat und das war irgendwie so syntaktisch irgendwie Kraut und Rüben, dann habe ich einfach auch nicht mehr, dann war das so durch für mich, weißt du, weil ich halt irgendwie schon jemanden haben möchte, der auf einer gewissen...
Ja, mit dem du dich normal unterhalten kannst.
Ja, der
ne?
halt auf also einer intellektuellen Augenhöhe
so, unterwegs ist. Zumindest ein Artikel ist Pflicht, so.
Ja, also durchaus. Ne? Und wenn man da so eine erste Kontaktaufnahme stattfindet, und das ist ja auch wieder so ein Ding, du weißt ja nicht, wer schreibt dich da an, und dann kriegst du da so einen Text, der halt aussieht wie gesagt, von einem Kleinkind vielleicht geschrieben, ne? Dann gehst du nicht drauf ein, weil du siehst, du kennst ja die Person hinter dem Text nicht. Ne? Du kriegst einfach so ein anonymes Anschreiben.
Ja, du, ich kann mir vorstellen, dass mittlerweile da auch längst KI eingezogen ist und dass es das Problem langfristig nicht mehr gibt.
Das wird.
Ja, ist ja ähnlich wie bei eBay, da kannst du ja auch mittlerweile einfach KI bemühen und dann ist der Text schwuppdiwupp da.
Ja. Ja, wie gesagt, er schreibt jetzt einfach so random Frauen an. Ja, auch natürlich ein bisschen übergriffig, aber wie gesagt, da reagiert halt keiner drauf. Ne? Also ich, dieses Konzept von Übergriffigkeit hat er wahrscheinlich auch nicht, ne? Dass es dann einfach, ja, er ist halt einfach verzweifelt, er tut ja niemandem was, er nimmt einfach Kontakt auf. So, ne? Ja. Und so landet er eines Tages in der Inbox der Tochter von, nennen wir sie mal, Familie D.
Okay. Und das der hat aber mit mir nichts zu tun, ja?
Nee, machen wir einfach so. Also, okay. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Und da nimmt das Unheil so ein bisschen seinen Lauf, denn da ist so das erste Missverständnis da. Diese Tochter von Familie D ist 12 Jahre alt, also darf die Facebook eigentlich noch gar nicht nutzen. Ja. Die Eltern haben ihr aber das Profil eingerichtet und haben ihr Alter dort auf 22 gesetzt. Christian denkt also, er schreibt eine erwachsene junge Frau an, weiß nicht, dass er ein Kind anschreibt.
Ja, verstehe.
Er nimmt zweimal Kontakt auf, ohne eine Antwort. Familie D überwacht aber die Facebook-Aktivitäten der Tochter, denn ein halbes Jahr zuvor, da hat schon mal ein erwachsener Mann sie angeschrieben, da war sie noch 11, gerade so auf dem Weg 12 zu werden, und der hatte dann relativ vehement Nacktfotos von ihr gefordert, also jemand mit offensichtlich pädophilen Neigungen.
Ja, der aber auch gecheckt hat, dass sie 12
ist. Also
sie hatte da auch Bilder, ja?
Ja, ja.
Das heißt, man muss aber jetzt auch sagen, Christian hat die Bilder einer 12-Jährigen gesehen und gedacht, sie sei 22.
Er hat offensichtlich dann wirklich auf dieses eingegebene Alter vertraut, ja.
Also möglicherweise waren es Kinderbilder.
So, ja, so seine, vielleicht, seine vielleicht auch das. Ja, vielleicht okay. Auch das, ja. Wie gesagt, dieser Mensch ein halbes Jahr vorher hat das allerdings gecheckt, dass er da mit einem Kind schreibt.
Ja.
Und hat auf die Herausgabe von Nacktfotos gedrängt. Das hat sie dann damals ihren Eltern erzählt, die natürlich, zu Recht erbost waren.
Ja, warum nicht direkt sperren? Aber okay.
Ja, warum überhaupt, also, dem Kind diesen Account einrichten?
Ja, ich bin massiv perplex, entsetzt sozusagen. Ja,
es ist maximal dumm. Es ist auch maximal dumm, dann das Alter so hochzusetzen, und sich dann zu beschweren, wenn Leute dann schreiben, weil, also keine Ahnung, ne, du hast ja Tür und Tor geöffnet. Es ist maximal dumm.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ein 12-jähriges Kind Facebook haben muss.
Muss es nicht, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren.
In welchem Jahr sind wir eigentlich?
2016.
Okay.
Tatsächlich, haben die dann damals Anzeige gegen Unbekannt erstattet und das ist natürlich im Sande verlaufen. Die fühlen sich also maximal alleine gelassen von den Behörden, von der Polizei, weil die einfach der Meinung sind, das muss man doch rausfinden, wer das gewesen ist. Wurde aber nicht herausgefunden.
Also jetzt beim ersten Mal.
Beim ersten Mal. Ja. Jetzt schreibt Christian und jetzt ist für die klar, das ist der Pädophile von vor einem halben Jahr. Also die gehen jetzt gar nicht davon aus,
okay.
Die geben dieser Möglichkeit gar keine Chance, dass das jetzt eine andere Person ist. Also zweites großes Missverständnis, zweiter großer Denkfehler auch, ne? Also automatisch davon auszugehen, das muss die gleiche Person sein.
Ja, finde ich auch wirklich sehr interessant von dieser Schuldzuweisung her zu sagen, so okay, hey, dann war das die gleiche Person. Das Internet ist ja mickrig klein, das ist ja, kann ja quasi nur dieser eine Mann sein, ja, aber nicht in einer Sekunde mal sich selbst zu reflektieren und mal zu belegen, hey, vielleicht liegt das hier an diesem Profil, was nicht da sein sollte.
Wir sind 2015 übrigens, 2016 war die Urteilsverkündung, da habe ich mich
wieder gehört.
Ja. Ja. Ja, genau, das ist also auch so genau, maximal so diese Umkehr von Ursache-Wirkung, dass man auch da nicht irgendwie so ein bisschen sieht, okay, war das vielleicht dumm von uns, dieses Profil einzurichten, ne? Wie du schon sagst, wofür braucht ein 12-jähriges Kind einen Facebook-Account?
So, genau. Und Facebook war ja zu der Zeit so mal mindestens das, was heute Insta ist, vielleicht andersweise den TikTok-Vibe. Also, ne, ich glaube, der große Hype war schon vorbei, ne?
Ich glaube auch, ja. Also, das war schon so ein bisschen so diese sterbende Zeit von Facebook, wo dann auch Insta immer stärker geworden ist.
Und Snapchat, glaube ich, auch schon so ungefähr.
Unter den Jugendlichen, ja. Und jetzt spätestens seit, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren ist ja Facebook wirklich eine eigentlich tote Plattform, wo, wenn man sich dann da bewegt, ich habe meinen Account noch, ich gucke manchmal, da hast du auch das Gefühl, es ist so eine reine, das meine ich jetzt gar nicht abwerten, aber so eine Boomer-Echokammer, wo wirklich nur noch, wo wir eigentlich nur noch so Wutbürger und komplette Anti-Wutbürger so sich gegenseitig mit irgendwelchen Totschlagargumenten zuhauen. Es findet auch nichts Positives mehr statt, irgendwie, da habe ich das Gefühl. Ne?
Nee, also, keine Ahnung.
Ich fand es früher aber total gut, was wir in der letzten Folge hatten, eben zum Kontakt halten mit Leuten, die man irgendwie so, die so verstreut sind oder so.
Ja, ja, also Facebook war mal irgendwann so international und fresh.
Genau, aber das ist mittlerweile eigentlich total Instagram.
Ja.
Habe ich das Gefühl, auch die viel lebendigere und die konstruktivere Plattform, natürlich auch viel Unsinn. Aber eben so direkter und einfach nicht so echokammerhaft. Also das ist bei Facebook wirklich ganz, ganz, ganz crazy, finde ich. Dass da auch unheimlich viel so ja, weiß nicht, fernab von jeder Faktenlage argumentiert wird oder halt in irgendwelchen Krüppchen einfach krude rumdiskutiert wird. Aber egal, ja, das, da wollen wir jetzt gar nicht drüber. Nee. Das ist ja keine Medienanalyse hier.
Nein, aber fehlende Medienkompetenz hast du zumindest eben angesprochen und die verortest du jetzt bei den Eltern oder wo genau?
Durchaus, ne? Ja. Ich meine, ein 12-jähriges Kind hat de facto natürlich auch keine voll ausgeprägte Medienkompetenz.
Nee, wie auch.
Also im Umgang mit diesem Medium Facebook wahrscheinlich auch maximal unbeholfen.
Ja.
Aber für mich gehört zur Medienkompetenz eben auch dazu, seine Kinder vor möglichen negativen Einflüssen zu schützen. Und für mich gehört dazu eben, dass ein 12-jähriges Kind keinen Facebook-Account braucht. Und wenn es den später bekommt, dann halt auch so, dass das Alter korrekt gezeigt wird und nicht irgendwie jemand auf die Idee kommen könnte, mit einer erwachsenen Person zu schreiben.
Ne? Ja, klar.
Also das ist ja auch so eine Sache bei diesen ganzen Gefahren, die auf Social Media lauern, dass oft die Eltern sich derer auch nicht bewusst sind. Ne? Also diese, das ist ja so ein riesiges Fass der Pandora, was man jetzt aufmachen könnte, oder Büchse der Pandora vielmehr, mit so Family-Influencern, die dann auch gnadenlos ihre Kinder vermarkten, auch die Gesichter der Kinder zeigen und quasi ohne deren Willensbekundung, weil die natürlich noch nicht den Willen dazu äußern können.
Ja.
Und dann beispielsweise Kinderfotos verwendet werden für irgendwelche Deepfake-Pornos, was man jetzt beispielsweise immer wieder ganz krass so hat.
Schlimm, ne? Ja.
Und die Leute sich da einfach keine Gedanken drüber machen. Die sehen einfach so den schnellen Euro, den man verdienen kann, indem man das süße Baby hochlädt, ne? Und das aber, ja, weiß ich nicht, dann aber auch der Pädophile von um die Ecke weiß, wie dein Kind aussieht und was weiß ich was. Das sind einfach so Sachen, über die machen sich Leute einfach zu wenig Gedanken.
Ja. Leider, ja.
In diesem Fall, wie gesagt, ja, die fehlende Medienkompetenz meines Erachtens ganz klar bei den Eltern. Also die sind jetzt außer sich. Die sehen diese Texte. Auch da muss ich sagen, verstehe ich die Wut halt auch nicht. Also Christian hat halt zweimal geschrieben, ich glaube, hallo und wie geht's? Also
ja,
so, ne? Da wurde nicht drauf eingegangen, dann kam von ihm auch nichts mehr. Also da hätte man jetzt auch einfach gut sein lassen können. Aber weil man eben diesen Pädophilen von einem halben Jahr vorher jetzt auf ihn projiziert, schmiedet man einen Racheplan.
Was ja auch krass ist.
Ja.
Was ja also Racheplan, okay.
Also Karl-Heinz, der Familienvater, der so ein bisschen auch so Alpha-Tier ist, der ist im Prinzip auch, das ist auch so eine Beziehung, wie wir sie in der letzten Folge hatten, die nicht so auf Augenhöhe ist. Der hat seine Frau kennengelernt, da war sie 15 und hat in der Bäckerei gearbeitet und er war 24 und war Gehilfe im Gartenlandschaftsbau.
Das hatten wir schon mal.
Also ziemlich genau das.
Wie in der letzten Folge.
Ja.
Also vom Altersunterschied.
Und dann finde ich es auch wieder steil, jemanden da irgendwie als Pädophil zu bezeichnen, der dann die Tochter anschreibt, weil du hast ja, weißt du, du bist ja mit Mitte 20, mit einer 15-Jährigen, das ist natürlich nicht pädophil, aber du hast halt selber einen sehr, sehr großen Altersunterschied am Start. Ne?
Ja, total.
Und auch diese Beziehung ist anfänglich sehr, sehr harmonisch, aber dann später eben ja von der Dominanz von Karl-Heinz geprägt, der so das Alpha-Tier so den Ton angibt und der auch durchaus gewalttätig seiner Familie gegenüber wird.
Karl-Heinz bestimmt zusammengeschrieben, das passt jetzt in mein Bild.
Safe. Da gibt es dann zwei Kinder, den 10-jährigen Sohn und eben die 12-jährige Tochter. Mhm. Ja, und es gibt da so einen Freundeskreis, aber auch da ist Karl-Heinz so das Alpha-Tier.
Okay.
Und innerhalb dieses Freundeskreises und auch auf seiner Arbeit im Gartenlandschaftsbau eben, da lässt er jetzt verlauten, dass er diesem Pädophilen jetzt schon zeigen wird, was er davon hat, dass er da die Tochter anschreibt und dass er Nacktfotos haben wird.
Was also, ja auch krass ist, denn der Erste hat das verlangt, der Zweite ja nun mal gar nicht.
Aber er sagt, er denkt, das ist der Gleiche. Also er kommt gar nicht auf die Idee, dass es irgendwie mehrere Menschen sein könnten.
Scheint aber tut so, als ob er klug genug wäre zu erkennen, dass er jetzt ein neues Profil hat, der gleiche Täter
quasi. Ja, also das ist für ihn so, das ist aber klar, das ist der gleiche Täter.
Ja, aber wie ich meine, ja, also offensichtlich ein anderer Nickname, muss ja so sein. Das wäre ein Riesenzufall, wenn er jetzt den gleichen Namen gewählt hätte, Christian.
Es ist auch einfach haarsträubend, ne? Ich meine, Facebook wird von mehr als einer Milliarde Nutzern genutzt und dann zu denken, das muss die gleiche Person sein, das ist einfach, egal. Wie gesagt, auch hier fehlende Medienkompetenz wahrscheinlich durchaus diagnostizierbar. Mhm. Oder einfach auch der Wunsch nach Rache, weißt du, da ist dann egal, wer es dann ist, es wird dann auf diesen Menschen drauf projiziert.
Das, glaube ich, ist es eher.
Mhm. Einfach gar nicht hinterfragt, ne?
Ja.
Und ja, er kündigt quasi im Freundeskreis, im Kollegenkreis da auch schon so seine Fantasien, lässt er freien Lauf, da tut er kund, dass er da auch durchaus plant, irgendwie so selbstjustiztechnisch aktiv zu werden und es diesen Pädophilen halt zu zeigen.
Ja.
Und er rekrutiert zwei Freunde, Sven und nennen wir ihn Ralf. Ralf soll dafür da sein, einfach auf die Kinder aufzupassen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Und seine Frau, also Karl-Heinz' Frau und auch die Frau von Sven, die werden jetzt darauf angesetzt, Christian zu schreiben bei Facebook.
Aha.
Die schreiben ihn also an und bieten ihm ein Treffen an im August 2015 und stellen in Aussicht, dass es da im Rahmen dieses Treffens dann auch zum Sex kommen wird.
Okay.
Und das ist natürlich das quasi, worauf er hinarbeitet, ne, irgendwie weibliche Bestätigung, weibliche Kontakte und natürlich in Konsequenz natürlich auch irgendwie körperliche Nähe, ne? Und ich weiß nicht, ob er das hinterfragt oder nicht, warum er da auf einmal angeschrieben wird und eine wildfremde Frau ihm quasi Sex anbietet.
Und dann ja offensichtlich zwei, oder nicht?
Ja, ja. Ja.
Also, aber sie schreiben ihm jetzt als Doppelpack an?
Nee, getrennt.
Getrennt, mhm. Aber vereinbaren ein Treffen zu dritt.
Das ist nicht so ganz klar geworden. Also beide haben offensichtlich ihm sexuelle Gefälligkeiten angeboten im Rahmen von einem Treffen. Ob das jetzt irgendwie ersichtlich war, dass es ein Dreiertreffen wird oder ob er dachte, er trifft erst die eine, dann die andere oder so, das kann ich nicht sagen. Das wurde auch aus der Berichterstattung so nicht ersichtlich.
So, und jetzt müsste aber doch pädophilen Hunter Karl-Heinz stutzig werden, wenn zwei erwachsene Frauen ihn anschreiben und er darauf reagiert.
Ja, auch da hat er entweder nicht zwei und zwei zusammengezählt oder wie gesagt, es einfach die Logik außen vor gelassen, weil er einfach Bock auf Rache hatte. Ich glaube, das ist, wie gesagt, so das Ding. Oder er hat sich gedacht, der gemeine Pedo, der hat auch noch Lust auf erwachsene Frauen. Das ist ja noch schlimmer als ich. Also weißt du, vielleicht hat ihn das sogar noch wütender gemacht. So.
Jetzt
macht er sich auch noch an vergebene, verheiratete Frauen.
Ja, so, das wollte ich nämlich sagen. Das ist so eine inszenierte Eifersucht eigentlich, die er hier vielleicht noch schmiedet.
Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Und man bewaffnet sich, man besorgt also so Messer und ein Draht und ein Totschläger, also man hat so gewisse Utensilien schon besorgt und man will dem so eine richtige Abreibung verpassen, dem Pädophilen, wenn der dann auftaucht. Man lässt sich inspirieren von Heath Ledgers Joker-Figur im The Dark Knight und will ihm dieses Chelsea Grin oder auch Glasgow Smile schneiden, also für die Leute, die das nicht kennen, das ist, man schneidet quasi die Mundwinkel seitlich über die Wangen weiter auf, sodass dann einfach immer so ein groteskes Lächeln übrig bleibt. Und das heißt Chelsea Grin oder auch Glasgow Smile, der Legende nach, weil Gangs aus Schottland, aus Glasgow eben so ihre ja, Rivalen eben bestraft und gekennzeichnet haben. Es gibt keine so richtige Beweis dafür, dass es wirklich so war, dass es daherkommt, aber es ist als das Glasgow Smile einfach relativ bekannt. Ja. Mm. Genau wie die berühmte kolumbianische Krawatte als Markenzeichen von Gang-Exekutionen in Südamerika. Einfach so Folter- und Hinrichtungstechniken, die man einfach dann an diesen Namen kennt, diese geflügelten Worte einfach.
Auf jeden Fall alles schreckliche Sachen.
Definitiv, ja. Aber lieber Glasgow Smile als eine kolumbianische Krawatte auf jeden Fall.
Machen wir mal weiter.
Ja, also das, da steigert man sich jetzt rein und das ist jetzt auch so ein Punkt, ne? Also das wissen jetzt die Leute in seinem Freundeskreis, das wissen aber auch seine Arbeitskollegen und keiner kommt da so ein bisschen auf die Idee, das alles so zu hinterfragen. Ist da wirklich ein Pädophiler am Werk? Also hast du erstmal A, die richtige Person und B, ist das alles legitim, was da passiert? Ist dieses Maß an Selbstjustiz irgendwie cool, was du da abhalten willst? Sollten wir da nicht mal irgendwie der Polizei Bescheid sagen oder so? Also offensichtlich sind da relativ viele Menschen eingeweiht, also zumindest mal 5, 6 im engsten Umfeld und dann Arbeit, ich sag mal so 10 Leute werden grob Bescheid gewusst haben, ne? Und keiner hat sich da irgendwie berufen gefühlt, entweder A, ihm ins Gewissen zu reden oder B, den Behörden Bescheid zu sagen. Da kommt aber auch wieder dieses Ding zum Vorschein, eher so jähzorniges Alpha-Tier, wo halt auch so im Umfeld die Leute eher die Fresse gehalten haben, wenn er was gesagt hat, ne?
Ja, einmal das und auf der anderen Seite bringt er damit ja zum Ausdruck, dass er den Behörden nicht wirklich vertraut.
So, ja, der
hatte wahrscheinlich keinen Bock auf Justiz, der hat keinen Bock auf alles sozusagen, was wir als Strafrecht bezeichnen und faire Verhandlungen und sowas, sondern der wollte einfach was passiert.
Ja, beziehungsweise er kann das ja rechtfertigen. Er kann ja sagen, die haben uns ja vor einem halben Jahr schon mal im Stich gelassen, aus seiner Sicht, ne? Denn da wurde ja dieser Mensch, der die Nacktfotos der Tochter erpressen wollte, was natürlich auch, wie gesagt, widerlich und No-Go ist, ne?
Ja, total.
Diese Person konnte ja nicht ermittelt werden. Also aus Karl-Heinz Sicht ist er von den Behörden ja massiv enttäuscht worden.
Ja, das stimmt.
Das kann man ja auch so stehen lassen. Und dann, klar, dann wird das im Umfeld wahrscheinlich auch so betrachtet worden sein. So, ne, das hat schon mal nicht geklappt. Der muss jetzt halt selber dafür sorgen, dass was passiert. Ne?
Ja. Ja, den Punkt kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, wie kann es sein, dass die Tochter ein Profil hat? Und wie kann es sein, dass man dann dieses nicht schließt nach diesem ersten Vorfall?
Und dass man das Alter falsch angibt. Ne? Wie gesagt, ich will nicht sagen, so, die haben quasi da irgendwelche möglichen Straftäter ja fast noch angelockt mit dieser Profilbeschreibung und dieser Altersansetzung. Aber die haben auf jeden Fall viel dazu beigetragen, dass die Tochter in solche Situationen kommt, ne?
Ja, also definitiv hätte man es verhindern können.
Ja. Ja, die Tat an sich hätte man sicherlich auch verhindern können, auch noch während der Begehung. Christian taucht bei diesem Treffpunkt auf. Er trifft eine ihm unbekannte Frau, die ja quasi Sex mit ihm haben will. Und die führt ihn so ein bisschen weg vom Treffpunkt auf so einen Fahrradweg. Und er wird da ja einfach in freudiger Erwartung mitgegangen sein. Wahrscheinlich auch eine Situation, die für ihn wahrscheinlich auch alles andere als alltäglich war. Einfach so ein Abenteuer. Ne? Der wird komplett so elektrisiert gewesen sein vor Vorfreude. Ne?
Natürlich, ja.
Und wird dann da um eine Kurve geführt. Da warten dann zwei Männer auf ihn, die er nicht kennt.
Und also das sind jetzt Karl-Heinz und Sven und genau. Ralf.
Also Ralf passt nicht auf die Kinder auf.
Achso, Ralf ist bei den Kindern, ja, stimmt. Ja.
Genau, da warten jetzt Karl-Heinz und Sven und Karl-Heinz brüllt ihn direkt an und fragt, ob er weiß, wer er ist. Und der weiß natürlich überhaupt nichts. Mhm. Und er brüllt auch, dass er sich da in pädophiler Art und Weise an die Tochter rangemacht hat und jetzt auch noch mit der Ehefrau da was starten will. Und Christian ist natürlich vollkommen überfordert, höchstwahrscheinlich, weil
natürlich.
Also da gibt es keine Aussage drüber, aber wie gesagt, er ist kognitiv eingeschränkt, ne? Mhm. Und er hat nichts Böses vor. So, er ist der Meinung, das nochmal hier festzuhalten, dass da ein konsensbedingtes Treffen stattfindet zwischen zwei erwachsenen Menschen, die einfach miteinander Sex haben wollen.
So wie das auch zigfach wahrscheinlich tagtäglich in Deutschland passiert,
über irgendwelche Portale. Exakt, ja. Er hat nichts falsch gemacht. Ne?
Ja, genau.
Und auch dieses Anschreiben der Tochter ist ja im Prinzip, hat er da nichts Schlimmes getan. Ne?
Nee, er hätte checken können, dass es, wenn dort Bilder waren, eben alles nur Kinderbilder waren. Ja, und vielleicht hat er es einfach falsch interpretiert und gedacht, das seien Bilder aus der Kindheit gewesen, aber trotzdem. Gut.
Ja. Ja, aber er hat das ja auch nicht weiter verfolgt. Ne? Er hat zweimal geschrieben, es gab keine Antwort, er hat nicht weiter gedrückt oder so. Ne? Er hat es einfach dann bewenden lassen, hat das für sich persönlich als Misserfolg abgehakt. Ne?
Genau.
So, also der ist jetzt in der Situation, wird jetzt konfrontiert mit einem wütenden, aggressiven Menschen, was ja auch schon für viele eine überfordernde Situation ist und weiß auch gar nicht, warum das so ist. Ne?
Ja.
Und Karl-Heinz verlangt jetzt die Herausgabe des Handys. Er will sehen, dass da Nacktfotos seiner Tochter auf diesem Handy sind, die will er sicherstellen als Beweis.
Aber warum sollen denn Nacktfotos drauf sein? Hatte der erste Mann auch welche bekommen?
Ich habe keine Ahnung, der erste Mann hat keine bekommen, aber Karl-Heinz ist der Meinung, da sind jetzt Fotos von meiner Tochter auf dem Handy, warum auch immer das so sein sollte.
Okay.
Das hat er auf jeden Fall im Umfeld postuliert. Er hat gesagt, er lockt ihn in eine Falle,
ja.
Er nimmt ihm das Handy ab, er sichert die Beweise und dann verpasst er ihm eine Abreibung.
Okay.
Also die Mittäter haben auch ausgesagt, es ging deren Meinung nach darum, dass der Pädophile halt mal richtig zusammengeschlagen wird.
Ja, ja, das merkt man.
So, und er nimmt jetzt Christian das Handy ab, er will danach Beweisen suchen, er guckt sich dieses Telefon aber gar nicht an, sonst würde ihm auffallen, dass da keinerlei Fotos seiner Tochter drauf sind, kein Chatverlauf mit seiner Tochter, also dass wirklich überhaupt nichts passiert ist. Mhm. Er nimmt dieses Handy, wirft es direkt weg und zückt direkt sein Messer und sticht auf Christian ein, 7-mal. Und diese Stiche sind laut Autopsiebericht mit sehr, sehr großer Wut und Wucht geführt, sodass die also auch verheerende Folgen haben. Also Christian ist so schwer verletzt von diesen 7 Messerstichen, dass er innerhalb weniger Minuten verblutet. Also der wird nicht viel gelitten haben, der hat aber auch keinerlei, von vornherein im Prinzip keinerlei Hoffnung auf Rettung. Also
dann hat aber auch Karl-Heinz in all seiner Wut seinen Kumpel Sven und Ralf und auch die beiden Frauen dort mit reingerissen, ne? Also das
natürlich.
Das darf man da ja auch nicht vergessen, ne?
Gut, die Frage ist halt, war das wirklich so, dass die nur dachten, es gab eine Abreibung? Oder ist das
die Frage?
Oder ist das, ist das im Prinzip eine Exit-Strategie, dass die halt gesagt haben, ja, wir wollten ihn ja eigentlich nur verprügeln, ne? Also ich sag mal, in dem Moment, wo da auch Messer im Spiel sind,
ja, und ein Totschläger. Das Ding heißt ja nicht ohne Grund so.
Richtig, ne? So, und ganz ehrlich, also ich habe Bilder von Christian gesehen, ne? Also wer da mit mehr als seinen Fäusten auftaucht, der hat auf jeden Fall vor, den umzubringen, weil das wäre auch so kein Gegner. Das ist kein, weißt du, das ist auch kein fairer Kampf ohne irgendeine Waffe, ne?
Verstehe.
Das ist ein sehr schmächtiger Mensch gewesen, der überhaupt nichts Bösesartiges ausgestrahlt hat, der wahrscheinlich auch einfach so schon mit der Situation vollkommen überfordert gewesen wäre. Ne?
Oh Mann. Ja.
Und also da, wie gesagt, mir kann da keiner erzählen, in dem Moment, wo da, wie gesagt, Messer im Spiel sind, dass man dann davon ausgegangen ist, dass da nur jemand mal verprügelt werden soll, das passt mir nicht in den Kram. Aber okay. Naja, gut. Die verlassen den Tatort. Christian bleibt auf diesem Fahrradweg liegen, verblutet, wie gesagt, sehr, sehr schnell. Auch da wäre jetzt wieder die Möglichkeit gewesen, die Tat zu beenden. Vielleicht waren die Mittäter aber auch natürlich selber überrascht, dass Karl-Heinz so schnell und so drastisch
also agiert absolut hat.
Das kann schon sein. Das möchte ich dir nicht absprechen, dass die damit nicht gerechnet haben, dass die gedacht haben, keine Ahnung, es wird eine Ansage geben, es wird so eine Schubserei, so dieses übliche sich hochschaukeln.
Ja klar, ich meine, sie wissen ja auch nicht, welche, was jetzt wirklich auch der Wahrheit entspricht. Sie werden vielleicht auch eine ähnliche Wut zumindest mal grundsätzlich gehabt haben.
Die werden das für bare Münze genommen haben,
was, ja. Ja, vielleicht dachten sie auch wirklich, dass da Nacktfotos von der Tochter irgendwie kursieren. Und dementsprechend sind sie wahrscheinlich auch mit einer ordentlichen Krawatte dahin marschiert.
Ja, das kann ich im Grundsatz auch nachvollziehen. Die haben's ja, halt, das Problem ist halt, die haben es nicht hinterfragt. Also wenn, ich sag ganz ehrlich, wenn ein sehr, sehr guter Freund mich anrufen würde und würde sagen, es gibt da jemanden, der hat irgendwie Nacktfotos von meiner jugendlichen Tochter sich beschafft und das ist belastbar und beweisbar und diese Person würde mir sagen, ich möchte diesen Menschen damit konfrontieren, ich möchte diese Fotos auch gerne löschen und vielleicht wird es da auch eine Schelle geben, dann wäre ich sofort dabei. So, da bin ich der Letzte, der sagen würde, ja, da kannst du dich nicht auf mich verlassen. In dem Moment, wo es dann eine schwammige Beweislage ist, da würde ich dann ins Gewissen reden. Und in dem Moment, wo dann irgendwelche Waffen eingepackt werden, dann würde ich erst recht ins Gewissen reden.
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, der grundsätzlich richtige Weg führt natürlich immer über die Polizei.
Immer. Ja. Aber ich könnte jeden verstehen, der das erstmal selber lösen möchte. So, also wie gesagt, bei allem Vertrauen in die Polizei und bei aller Hochachtung auch vor den Strafverfolgungsbehörden. Aber wie gesagt, das ist in diesem Fall ja gar nicht erfolgt. Es gab hier keine Hinterfragung, kein Prüfen von irgendwas. Es gab ja einfach offensichtlich nur Reinsteigern und blindes Vertrauen in diese Anschuldigung.
Und Selbstjustiz,
ja.
Und wie geht's jetzt weiter? Du hast gesagt, dass Christian 7 Minuten verblutet ist.
Genau.
Was geschah dann?
Ja, die Leiche wird natürlich gefunden. Das ist ein Fahrradweg.
Also es klang jetzt so, als ob sie die Leiche nochmal verschleppt hätten, um sie zu entsorgen oder so.
Nö.
Die liegt, okay.
Die haben sich vom Tatort entfernt, die Leiche liegen gelassen. Die wird dann relativ schnell gefunden. Dann gibt es natürlich eine datenforensische Auswertung. Ne? Da wird dann relativ schnell auch festgestellt, dass der mit diesen Frauen geschrieben hat, dass es da dieses avisierte Sextreffen gab. Und natürlich kann man dann irgendwie so den möglichen Täterkreis auch eingrenzen. Man weiß ja, dann, klar. Okay, man hat dann dieses Ehepaar. Man kann dann auch deren Chatverkehr auswerten und sieht dann, da wurde über die Tat gesprochen.
Ja.
Und so wird dann eben dieses ganze Konglomerat von Leuten angeklagt, also Karl-Heinz, Sven, die beiden Frauen und auch der
Ralf
hatte ich ihn genannt, genau, ja. der halt auf die Kinder aufgepasst hat,
ja.
Der im Endeffekt straffrei ausgehen wird.
Kann man drüber diskutieren.
Er ist ja, ich meine, er ist Mitwisser, er ist nicht direkt beteiligt, aber er wusste Bescheid, also dass er komplett straffrei ausgeht, auch keine Bewährungsauflage oder so bekommt, ist für mich auch so ein bisschen, hat es auch so ein Geschmäckle.
Könnte ich auch nicht so ganz, kann ich nicht nachvollziehen. Aber auch da sind wir wieder keine Profis.
Sind wir leider nicht,
nein. Und was hat denn Karl-Heinz bekommen?
Ja, Karl-Heinz, da wird natürlich auf Mord entschieden. Der bekommt lebenslänglich.
Ja.
Und da ist das Gericht auch, ja, meiner Meinung nach liegt das da auch goldrichtig. Ne? Ich meine, Christian ist arg und wehrlos. Ne? Das Ganze ist mit großer Brutalität irgendwie durchgeführt worden, ohne irgendwie... wie gesagt, mit ihm zu reden oder da irgendwie ihm die Chance zu geben, sich zu rechtfertigen. Also wirklich aus, ich weiß nicht, ob Mordlust da nicht vielleicht ein starkes Wort ist, aber zumindest hatte man da Bock auf Gewalt. Das, sonst hätte man ja, wie gesagt, anders agiert. So, man hätte das Gespräch suchen können und hätte gucken können, was sich daraus ergibt. Aber das scheint ja für Karl-Heinz von vornherein gar keine Option gewesen zu sein.
Für mich, also schreit das eigentlich nach so einer Art blinder Wut und so ein massiver pädophilen Hass, der jetzt hier zum Ausdruck kommt. Ich glaube, ihm war es fast egal, welches Opfer das war. Deswegen bin ich gleich mal gespannt, wenn du hier weiter ausgeführt hast, welche Strafen es gab, ob es denn irgendwie einen Moment der Reue gab.
Ja, seitens der anderen Angeklagten, die werden auch wegen Totschlag verurteilt. Seine Frau zu 8 Jahren und Sven zu 4 Jahren.
Das heißt, die sind wieder draußen?
Alle Beteiligten gehen in Revision, also keiner akzeptiert dieses Urteil. Das heißt,
obwohl sie wussten, dass die falsche Person ums Leben gekommen ist.
Ja.
Also es hätte ohnehin ja keine Person ums Leben kommen dürfen.
Genau.
Aber trotzdem, ja.
Ja. Das heißt, jetzt muss sich quasi mit all diesen Urteilen der Bundesgerichtshof als übergeordnete Instanz eben auseinandersetzen.
Ja.
Und die bestätigen dieses Mordurteil für Karl-Heinz. Also das bleibt bestehen.
Ja.
Die empfehlen aber, die Urteile nochmal zu prüfen gegen die anderen.
Ja.
Und die werden dann letzten Endes ein bisschen reduziert, also ganz geringfügig. Da, da wird dann halt eben auf schwere Körperverletzung mit Todesfolge erkannt. Für mich, ja, wie gesagt, auch da wieder so ein bisschen schwammig, weil die ja schon, also ich glaube, die wussten schon, was passiert, ne? Aber das kann man ihnen halt nicht nachweisen, deswegen kann man ihnen halt nur nachweisen, dass sie eine schwere Körperverletzung begehen wollten. Und dass dann Christian eben dabei dumm ums Leben gekommen ist, aber nicht durch deren Hand, sondern eben durch Karl-Heinz, der vollkommen aus dem Ruder gelaufen komplett eskaliert ist. Und Sven ist dann auch der Einzige aus diesem ganzen Konglomerat, der sich entschuldigend an die Mutter von Christian wendet. Nicht persönlich, aber über seinen Anwalt immerhin, die auch ja durch diesen ganzen Prozess stark gezeichnet wurde. Die hatte kurz nach Prozessbeginn dann einen Schlaganfall erlitten. Natürlich durch diesen Stress und durch den Verlust des
Sohnes. Damit haben sie schon zwei Opfer produziert.
Ja, ja, sie hat wohl Gleichgewichtssinn eingebüßt und auch sprachlich was zurückbehalten. Also sie hat es überlebt, aber ist so ein bisschen ja, geht gezeichnet durchs Leben. Natürlich abgesehen von der Trauer um ihren Sohn, ne, der ja einfach nur ein ganz, ganz menschliches Bedürfnis ausleben wollte. Das muss man ja auch immer mal sagen. Der hat einfach de facto nichts falsch gemacht, ne. Und ja, zumindest gibt es eine Entschuldigung. Das ist natürlich auch sehr unbefriedigend, wenn irgendwie mal 4, 5 Leute beteiligt waren, dass da nur einer dann irgendwie, wenn auch über den Anwalt, die Courage hat, wahrscheinlich natürlich auch, um das eigene Strafmaß ein bisschen zu drücken, aber zumindest mal entschuldigende Worte zu finden, ne? Und Sven tut auch ein bisschen mehr, um Wiedergutmachung zu leisten. Der erklärt sich wohl auch zu einer bestimmten Zahlung irgendwie bereit und zahlt dann auch irgendwie so in seinem Rahmen irgendwie irgendeinen Schadenersatz an die Mutter ab. Ja. Also natürlich, du kannst natürlich ein Leben nicht finanziell bemessen, aber
es ist etwas, ja, es ist nicht nichts.
Ja, und ein Tod verursacht ja auch Kosten, ne? Also das muss man ja auch immer ganz, ganz klar sehen. Ich hatte den Fall auch mal irgendwann tatsächlich in meinem Umfeld, ohne da jetzt zu nah drauf eingehen zu wollen, dass der Vater der Ehefrau eines Kumpels erschossen wurde in Ausübung seiner Pflicht. Der war beim Veterinäramt und da sollte einem geistig verwirrten Landwirt, sollten die Tiere entnommen werden, weil der sich nicht mehr kümmern konnte. Mhm. Und dieser Vater ist mit zwei Kolleginnen vorgefahren und der Landwirt wusste natürlich, dass es jetzt darum geht, dass seine Tiere eingezogen werden sollen und er hat mit einer Schrotflinte gewartet und direkt das Feuer eröffnet. Und besagter Vater ist dann da auch verstorben.
Ja.
Und sie und ihre Familie haben dann auch ja Schadenersatz eingeklagt, weil es geht dann natürlich auch darum, so der einzige Ernährer der Familie, da geht es um Verdienstausfall, da geht es um Beerdigungskosten. Das klingt,
das ist der das, Punkt, das ist ja mehr als so, die Beerdigung mit den 5.000 oder 10.000 Euro oder was sowas kostet.
Es,
ne?
es klingt dann so seltsam, dass man aufgrund nach einem Tod auf Schadenersatz klagt, ne? Aber es ist ja nun mal so, es entsteht ja ein großer Schaden, ne?
Ja,
also
sicher.
Auch finanzieller das Natur
natürlich. Und natürlich, also je nachdem. Ich meine, natürlich sollten Menschen immer Lebensversicherungen haben und sowas, ja, aber trotzdem kann das ja teilweise auch mit sehr hohen Fixkosten verbunden sein und ganze Existenzen, eine Reihe von Existenzen wird damit zerstört.
Ja, ja, genau.
Ja.
Ja, und wie gesagt, wenn man schon mal eine Beerdigung geplant hat, habe ich ja in den letzten Jahren auch das ein oder andere Mal getan, das ist ein teurer Spaß, ne? Also so für die Hinterbliebenen und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, in welchem Rahmen jetzt da die Mutter von Christian entschädigt wurde, aber zumindest wurde halt verlautbart, dass Sven da auch zivilrechtlich irgendwie ja so ein bisschen Wiedergutmachung betrieben hat.
Hat denn Karl-Heinz irgendwie Reue geäußert? Also ich meine, wenn sowas passiert, muss man doch das schlechteste Gewissen aller Zeiten haben. Also das darf man doch, das kann einem doch nicht mehr loslassen, das muss ja an einem nagen.
Ja, hat er nicht scheinbar. Und ich finde es gut, tatsächlich. Ich finde es gut, dass er vor Gericht zu seiner Scheißeinstellung und zu seiner Gewaltgier quasi steht. Weil letzten Endes ist es doch viel zu oft so, dass dann den Leuten, die haben dann gute Anwälte, die Anwälte raten denen dann so ein nicht ernst gemeinte Entschuldigung vorzubringen.
Ja, ja,
und dann wird das Strafmaß gemildert, weil man dann denkt, die sind einsichtig, ne? Aber sind sie natürlich in der Regel nicht. Und dann doch lieber dazu stehen, dass du ein Arschloch bist und die volle Härte des Gesetzes bekommen. So, das, also ist dann für mich nur folgerichtig. Also besser als so gespielte Reue, ganz ehrlich.
Ja, da hast du natürlich recht. Das sehe ich auch so mit der gespielten Reue, aber eine echte Reue, finde ich, ist hier definitiv Platz notwendig.
Ja, aber die gab es auf gar keinen Fall. Wie gesagt, von niemandem oder vielleicht hat sich auch einfach niemand getraut, das dann irgendwie zu formulieren.
Oder
das
kann es ja wurde auch nicht publik, kann ja auch sein.
Nee, das hat, also Christians Mutter hat sich in einem Interview dahingehend geäußert, dass es nur von einer einzigen Person eben eine Entschuldigung an sie gab.
Also ich finde, gut, Motiv, ich kann es juristisch nicht einschätzen, aber wenn es keine Reue gab, selbst nachdem klar geworden ist, dass es ein Riesenmissverständnis war, ein Riesenirrtum und teilweise auch, ich sag mal, ein Stück weit die eigene Schuld aufgrund der fehlenden Medienkompetenz, dann muss man die Motivlage, finde ich, nochmal anders abwägen. Gut, ich meine, es wurde schon als Mord deklariert, von daher wird das wohl hier auch ganz gut passen.
Ja, aber das hat natürlich letzten Endes nur Konsequenzen für Karl-Heinz, ne? Also Stichwort frühzeitige Haftentlassung wird es nicht geben, vielleicht eher noch sowas wie anschließende Sicherheitsverwahrung, wenn er halt dabei bleibt, dass er keine Reue zeigt, ne?
Ja.
Und dass das irgendwie alles schon so okay war, wie er es gemacht hat. Ja, es ist halt unterm Strich einfach eine super tragische Geschichte, wie gesagt, die mich einfach so berührt, weil ich eben diesen Struggle, wenn auch nur aus zweiter Hand, eben kenne,
ja,
von Menschen mit Einschränkungen, die dann eben in der Partnerwahl oder generell sehr, sehr viel sich schwerer tun als unser eins.
Ja, ja, klar.
Und auch Menschen, die keine Einschränkungen haben, tun sich teilweise sehr, sehr schwer, jemanden zu finden.
Ja.
Wie viele Menschen heutzutage sind einsam?
Wir haben schon oft darüber gesprochen. Ich meine, im normalen Alltag als Erwachsener gibt es einfach auch nicht mehr so viele Berührpunkte, jemanden kennenzulernen, die oder der noch nicht vergeben ist. Das ist halt einfach so bei Erwachsenen.
Ja. Ja, und ab einem gewissen Alter musst du dann eben damit rechnen, zumindest auch, dass alle Personen, die du kennenlernst, eben auch ein sehr großes Paket mit sich rumtragen.
Auf alle Fälle, ja, ja.
Und dann ist halt die Frage, ob man das dann annehmen möchte oder nicht. Also es wird, was ich sagen wollte, es wird auf jeden Fall immer schwieriger, je älter man wird.
Ja.
Und eben umso schwieriger, wenn du eben ja mit so einer Einschränkung durchs Leben gehst und dir dann die Kontaktaufnahme nochmal doppelt erschwert wird, ne?
Ja, ja, tragische Side-Story an dieser Stelle. Ich meine, hier musste ein Unschuldiger mit seinem Leben bezahlen, aber der ursprüngliche Mensch, der die Tochter kontaktiert hat und die Bilder wollte, ja, der wurde nicht geschnappt.
Ja.
Und draußen gibt es genügend solche Leute und das ist schrecklich.
Ja, das kommt noch dazu, ja. Und dann, ja, eben, wie gesagt, was mich halt einfach hier so besonders mitnimmt, ist diese Sinnlosigkeit, ne?
Mhm.
Und dann eben auch, dass ich beim Recherchieren des Falles und auch als ich den Fall das erste Mal gehört habe, einfach sofort denken musste, das könnte quasi einer von meinen Klienten sein, dem sowas passiert, weißt du, der so einfach naiv und gutmütig zu diesem Treffen fährt, weil er denkt, da werden irgendwelche Sehnsüchte erfüllt, ne?
Ja.
Und dann mit so einer Situation konfrontiert wird, mit der er nicht gerechnet hat, der keinesfalls auch nur ansatzweise gewachsen ist. Ne?
Nein, wieder noch.
Und dann sein Leben geben muss für einen dummen Unfug. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Ne? Also es ist einer der sinnlosesten Morde, die ich jemals recherchiert habe.
Ja, ja, Punkt. Ich glaube, damit können wir jetzt hier schließen.
Ja, ich denke auch. Ja, das zweite Mal, dass wir hier über, oder das dritte Mal, dass wir hier über Verbrechen an Menschen mit Behinderungen sprechen, nach Bruno Kappi und nach unserer Folge im Bauhof in Hilchenbach.
Ja, musste ich auch dran denken.
Und da dann eben dann auch nochmal so ein bisschen der Aufruf an Leute, die da vielleicht ja so keine Berührungspunkte mit solchen Menschen haben, so vorverurteilt nicht und tragt eben auch, wenn ihr dann Berührungspunkte findet, wenn es mal irgendwie Kontaktaufnahmen gibt, tragt einfach dazu bei, dass die Leute sich wohlfühlen, helft denen einfach ein selbstbestimmtes und normales Leben zu führen und spiegelt denen nicht, dass sie in Anführungsstrichen anders sind. Ne? Die möchten einfach auch nur, wie jeder andere Mensch, einfach nur leben und in Ruhe gelassen werden.
Ja, und Leute, beschützt eure Kinder. Ja, schenkt denen ein bisschen Ordnung, ein bisschen, wie soll man sagen, Orientierung und Hilfe und Unterstützung in dieser digitalen Welt, die alles andere als leicht zu verstehen ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig als Message.
Perfekter Abschluss. Daniel, ich danke dir.
Gerne.
Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.